eine neue Folge von Docs Go Swiss, deinem Podcast für ehrliche Antworten als Arzt oder Ärztin auf dem Weg in die Schweiz oder wenn du schon in der Schweiz bist. Ich bin der Auswanderarchitekt Martin Werner, begrüße dich, wenn du neu bist im Podcast, wenn du ihn schon länger hörst, schön bist du wieder da zu einer neuen Folge. Die Episode wird präsentiert von der Praxamed Center AG. Das ist ein Gesundheitsdienstleister. Ja, wo kann der dir helfen? Die Praxamed Center AG baut Gesundheitszentren in der Schweiz auf. Also wenn du eine Anstellung suchst, wenn du aber auch liebäugelst, dich selbstständig zu machen in der Schweiz, darfst du dich gerne an die Praxamed Center AG wenden. Unser heutiges Thema hört sich verdammt trocken an. Ich bin da auch immer mit Vorurteilen belastet, denn wir haben heute einen Juristen an Bord, Alexander Letsch. Alexander wird das mit dem Juristen mir hoffentlich nicht übel nehmen, aber es sind einfach so ein paar Bilder, die mir im Kopf schweben. Aber es ist wirklich absolut nicht notwendig, da irgendwelche Vorbehalte zu haben, denn Alexander hat sich in seinem beruflichen Leben viel mit der Thematik internationale Steuern beschäftigt, ist Deutscher, lebt in Frankreich, kennt aber auch die Schweiz, bezeichnet sich selber als Europäer und hat gerade ein Buch geschrieben mit dem Titel Null Steuern durch Auswandern? Fragezeichen. Das ist der Preis, den Sie dafür zahlen müssen. Und das Buch ist wirklich richtig gut, um mal über das Thema mit Alexander zu sprechen. Ja, was hat man für Erwartungen, zum Beispiel an die Schweiz, wenn man auswandern? Sieht die Wiese beim Nachbarn nur grüner aus oder ist sie auch wirklich grüner? Und dann wollen wir auch einfach über das Thema Steuern und seine Erfahrungen in der Schweiz sprechen. Also eine sehr, sehr spannende Folge. Bleibt dran und ich begrüße dich, Alexander. Sag herzlichen Dank, hast du Zeit und freue mich auf das Gespräch mit dir.
Hallo, freut mich auch, dass ich dabei sein darf.
Alexander, du bist ja selber aus Deutschland weggegangen oder lebst momentan nicht da. War das immer so ein Plan von dir? Du hast selbst gesagt, so als Europäer zu leben und dann eben auch irgendwo in Europa zu leben? Oder wie ist es so gekommen, dass du so international unterwegs bist?
Ich habe eigentlich schon früh relativ viel von der Welt gesehen. Dank meinen Eltern, wir sind sehr viel gereist. Das heißt, es war immer eine große Neugierde, in andere Kulturen hineinzuschauen, Dinge zu sehen, wie etwas anders läuft. Und dann kam natürlich im Rahmen der Schule und dann später der Ausbildung Europa immer näher. Das war Ende der 70er Jahre, Anfang der 90er Jahre. Dann kam dann 1992, wo Europa dann auch grenzenlos wurde, wo es keine Schlagträume mehr gab. Ich bin ja in der Zeit aufgewachsen, als auch Deutschland noch geteilt war, wo es also ganz heftige Schlagträume gab. Und das war natürlich dann getrieben von so einer Neugierde in die Welt hinaus. Und dass ich jetzt heute so lebe, wie ich lebe, ist sicherlich eine Folge davon, aber es ist eine Folge von vielen Opportunitäten, die sich einander gereiht haben. Und ich habe recht früh schon im Ausland studiert und ich habe auch im Deutschland natürlich studiert. Als Jurist muss man das halt. Damals war das noch viel, viel mehr eine Notwendigkeit als heute. Denn das Studium ist natürlich auf das deutsche Recht ausgerichtet und trotz Europa heute immer noch auf jeweils nationales Recht ausgerichtet. Aber deswegen hat mich das nicht davon abgehalten, im Ausland zu studieren, in einem ganz anderen Rechtssystem und zu schauen, was dort passiert. Und dann hat sich daraus eben auch der Beruf ergeben, weil natürlich die Themen, die ich hatte, waren grenzüberschreitend. Und immer wieder in dem kleinen Europa fährt man 500 Kilometer in die eine Richtung, ist mindestens in einem anderen Land gelandet. Und dann hat man schon ein ganz anderes Umfeld. Und so ist es dazu gekommen, dass ich mich gerne auch umgeschaut habe und dann kamen berufliche Opportunitäten dazu. Und das hat dann mich eigentlich dazu gebracht, dass ich sage, okay, das ist egal, wo du lebst. Du kannst es überall in Europa, weil die Freiheiten gibt es. Und es hat halt ein paar kleine Tücken dabei. Und das ist alles, was einem dazu einfällt. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, ich ziehe jetzt nach Australien, wo ich dann komplett weg bin, sondern ich bin ja, wenn ich in Frankreich lebe, dann bin ich 1000 Kilometer von Heidelberg weg oder von Hamburg oder von München. Das ist ja eigentlich keine Distanz heute. Und deswegen kann man heute auch so leben in dieser Form und schauen, dass man einfach sein Leben gestaltet. Wobei ich keinen verurteile, weil er so oder so lebt. Und ich glaube, es hat viele Vor- und Nachteile, im Ausland zu leben oder auszuwandern. Und es bildet einen und es bringt einen weiter. Gleichzeitig in Deutschland zu bleiben, ist auch kein Nachteil. Man muss halt nur wissen, was man hat. Und häufig ist es erst, dass man weiß, was man hat, wenn man weggegangen ist, wenn man weiß, was man vielleicht vermisst. Und das sind so die Themen, die die Leute natürlich beschäftigen. Und viele denken halt, wenn sie heute in Deutschland sind, oh, ist alles ganz schwierig. Wir haben Bürokratie, wir haben irgendwie ganz hohe Steuern und das erdrückt mich alles und so weiter. Und dann denkt man darüber nach, dass man weggeht. Und ich will nicht verhehlen, dass ich ganz am Anfang, als ich in die Schweiz gezogen bin, auch hier eher darüber nachgedacht habe, vielleicht das Ganze auf der steuerlichen Ebene nur zu betrachten. Aber das Leben sind nicht nur Steuern und nicht nur auf der Einkommensebene. Und sondern man muss es eben auf einer vielschichtigen Ebene sehen. Das ist, es betrifft so viele Sachen. Und man muss es auch nicht absolut sehen. Und die Absolutheit in der Diskussion ist manchmal ein bisschen schwierig, weil es wird dann als Glaubenssätze herbeigeführt. Ja, da verdienst du so viel Geld und das ist alles ganz super. Aber es wird dann vergessen, was dann damit im Zusammenhang besteht und was es auch bedeutet und was es für den Einzelnen bedeutet. Und ich hatte relativ am Anfang meiner Karriere auch relativ viele Beratungen in diesem Cross-Border, grenzüberschreitenden Bereich. Und da war häufig das Thema, dass die Berater jeweils nur auf die jeweilige Landessituation abstellten. Das heißt, auf das Land, in dem sie zu Hause waren. Das heißt, der deutsche Berater hat aus der deutschen Sicht beraten, der Schweizer Berater aus der Schweizer Sicht. Und beide haben natürlich alles in höchsten Tönen gelobt, aber keiner hat sozusagen den Transfer beigeführt. Und das habe ich dann so ein bisschen übernommen. Und ich habe dann so in der ersten von mir erlebten Wirtschaftskrise in der Form um 2000 bis 2003 relativ viele Deutsche beraten, die in die Schweiz ziehen wollten. Und wenn man dann mit denen gesprochen hat, würde ich mal sagen, dann haben von 10 Leuten erstmal 3 waren willig zu gehen und nach den Gesprächen war es dann nur noch einer, weil sie gemerkt haben, dass es viel mehr bedeutet, als nur irgendwie einen Briefkasten abzuhängen, irgendwo anders aufzuhängen, eine Wohnung zu haben, sondern dass das ein wirkliches Leben bedeutet. Und dazu waren viele nicht bereit.
Ja, also die Proportionen, die du da sagst, kann ich nachvollziehen. Also das Interesse ist immer groß am Ausland, aber wenn man sich's genau anschaut, muss man eben wirklich auch schauen, passt es oder passen die ganzen Faktoren, wie du es gesagt hast. Also man hat immer so ein was im Blick, vielleicht Steuern sparen, aber es gibt ja viele mehr. Wie hast du es denn erlebt, die Schweiz? Also ich sehe es immer so, irgendwie jeder kann was über die Schweiz sagen. Also jeder hat irgendwie ein Bild von diesem Land, ob man da war oder nicht, ist völlig gleichgültig. Das gibt es bei vielen anderen Ländern der Welt nicht. Wie war so das Bild, was du dann in der Schweiz erlebt hast, privat, aber auch vielleicht so steuerlich? Also was hattest du erwartet und wie ist es dann gekommen?
Nun, mein Bild von der Schweiz ist schon recht früh geprägt worden. Das heißt, ich war als Vierjähriger mit meinem Vater häufig in der Schweiz, weil er dort gearbeitet hat. Das heißt, diese Jugenderinnerung ist natürlich etwas Wunderschönes. Und dazu gehört dann eben der Berg, die Kühe, grüne Wiesen und so weiter. Die steuerliche Thematik hat mich natürlich beruflich beschäftigt. Das heißt, ich wusste ja sehr genau, was auf mich zukommt in der Schweiz. Und ich wusste, wie sich das verhält für den Normalbürger. Ich habe in vielfältigen Bereichen, das heißt, ich habe auf der unternehmerischen Seite beraten, ich habe auf der hochvermögenden Seite beraten und ich habe eben auf der Normalbürgerseite beraten. Und zwar auch grenzüberschreitend. Ja. Und das heißt, steuerlich hat mich eigentlich nichts überrascht. Ich war mir sehr, sehr bewusst darüber, dass es in der Schweiz absolute Spannweiten gibt in der Besteuerung zwischen sehr günstig und sehr teuer. Und dass es eben vom Wohnort abhängt, dass es teilweise eine Grenzwertberechnung darstellen kann im Verhältnis mit den Mieten, die man zahlt. Also das heißt, wenn man günstiger wohnt auf der steuerlichen Seite, dann werden die Mieten höher. Und das egalisiert sich dann. Da gibt es irgendwo einen Grenzwert, ab dem lohnt sich das dann vom Einkommen her. Wenn man das Einkommen überschreitet, dann wird dieser Wohnort richtig interessant. Und wenn es eben nicht der Fall ist, dann kann ich mir den Wohnort überall aussuchen und vielleicht darüber über die Miete dann etwas optimieren. Also das heißt, die Miete ist wie so eine zweite Steuer zu sehen, weil die Leute das einfach verlangen können und die wissen das auch. Und sie haben eine gewisse Klientel, die da hinzieht und die halt vielleicht auch nach oben hin diese Einnahmen hat. Also für mich war das auf der steuerlichen Seite jetzt keine Überraschung. Und auch, ich muss dazu sagen, ich habe 10 Jahre in der Schweiz gelebt und in 2003, 2004 waren auch die Preise in der Schweiz noch geringer. Das heißt zum Beispiel, das Erste, was einem aufgefallen war, war, dass die Strompreise viel niedriger waren als in Deutschland. Dann die Versicherungskosten waren viel niedriger. Dann, also für die private Krankenversicherung, nicht? Und das hat sich über die Jahre hinweg natürlich auch verändert, weil auch die Schweiz hat Stromtrassengebühren eingeführt und so weiter und so fort, womit dann die Strompreise am Ende höher waren als in Deutschland. Also das relativierte sich über die Zeit hinweg ein bisschen, die Vorteile, die es gab. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass die Stärke des Schweizer Frankens, wie sie heute ist, nicht immer der Fall war. Also auch dieser Muskel Währung und Währungsstärke hat sich erst über die Zeit hinweg ausgebildet. Denn der Franken stand auch mal bei 1,50 €. Ja. Und also da waren dann schon auch andere Preise denkbar. Und Lebensmittel waren natürlich auch teurer. Man hat sich damit dann auch abgefunden, weil es eben qualitativ hochwertiger war.
Wenn du so lange in der Schweiz gewesen bist und auch viel rumgekommen bist, was hast du an der Schweiz schätzen gelernt und was sagst du aber auch, das sind vielleicht gerade auch im Vergleich so jetzt zu Deutschland, zu anderen europäischen Ländern Themen, wo du jetzt sagst, naja, das muss man auch ein bisschen kritisch betrachten oder man muss es auch einfach mal hinterfragen, die in der Schweiz vielleicht auch komplett anders laufen, wie man das zum Beispiel in Frankreich kennt.
Ja gut, und ich meine, ich schätze an der Schweiz, schätze ich von Land und Leute. Ja, das darf man nicht unterschätzen. Also das ist unwahrscheinlich herzlich im Einzelnen. Und wenn man die Leute kennt und wenn man mit ihnen in Kontakt kommt. Und dann auch den Freundeskreis auch. Und der ist auch länger andauernd und der muss auch gepflegt werden, wie immer. Aber das ist schon sehr, sehr schön in der Schweiz. Und auf der anderen Seite haben wir Dinge, die einem erst nicht so bewusst sind, weil sie wie die Schweiz wird beziffert als älteste Demokratie oder als Demokratie und jeder darf mitbestimmen und es wird so ein bisschen hochgehoben, dass jeder in der Schweiz eben in der Volksabstimmung mit abstimmen darf. Nur wenn man das dann im Detail anschaut, dann stellt man fest, dass bei den Volksabstimmungen die Beteiligung gar nicht so groß ist. Das heißt, die Beteiligung der Bevölkerung findet eigentlich nicht statt, denn sie könnte es tun. Das heißt, man stellt hier fest, dass es die Leute vielleicht, ich will es nicht bewerten aus der fremden Sicht, aber dass sie vielleicht ein bisschen müde sind, dass sie vielleicht ein bisschen sagen, ach, es ist doch egal, die machen sowieso, was sie wollen. Also nur weil dort eben fast ja monatlich teilweise auch eine Volksabstimmung sein kann, heißt das nicht, dass die Demokratie deswegen besser ist. Also es sind dann 30% der Leute, die abstimmen, davon eine Mehrheit. Also im Prinzip am Ende entscheiden 16% der Bevölkerung über etwas, was da gemacht werden soll oder nicht. Und das ist dann schon bedenklich. Und dann muss ich sagen, wenn damit dann auch Politik gemacht wird und Recht gemacht wird, kann es eben gefährlich werden, weil durch diese Abstinenz der Leute, die nicht sich beteiligen, gewisse Dinge in Kauf genommen werden, die vielleicht nicht unbedingt vorteilhaft sind. Und dazu kommt auch, dass die Schweiz in der Form dann auch die Verlässlichkeit ein bisschen verlieren kann. Weil wenn ich jetzt eine Volksabstimmung einreiche, die sagt, okay, wir wollen jetzt sofort aus der EU austreten, dann könnte das theoretisch auch so passieren. Und dann würden internationale Verträge in Frage gestellt. Oder wir wollen sofort eintreten. Also austreten aus der EU geht ja nicht, aber ich habe jetzt so ein bisschen fantasiert, aber was diesen Fall natürlich nicht gibt, aber theoretisch könnten internationale Verträge sofort außer Kraft gesetzt werden oder mit einer relativen Übergangsfrist. Auch dann hat da natürlich die Regierung noch ein bisschen Mitsprache und so weiter. Aber was will ich damit sagen? Die Beständigkeit kann damit sehr schnell Gefühlsschwankungen in der Bevölkerung folgen und damit dann auch negative Folgen herbeiführen. Also die Kontinuität eines Landes, einer Gesetzgebung ist dann nicht unbedingt gegeben. Und die Verlässlichkeit, die braucht man. Und man hat das zum Beispiel gesehen in einer Frage über das Erbschaftssteuergesetz. Und es sollte geändert werden und es wurde dann teilweise sogar in rückwirkende Positionen hineingegangen. Also das, was wir in Deutschland gar nicht haben und gar nicht zulassen, rückwirkende Gesetzesänderung, wäre dort eben eine Möglichkeit gewesen. Ja. Und das sind dann Dinge, die einen dann schon zweifeln lassen. Ja, und auch die Rechtsstaatlichkeit ist so ein Thema. In der Verfassung steht auch drin, dass dass nicht alle Gesetze auf Wunsch der Regierung von Richtern überprüft werden dürfen. Und das muss man sich durchaus mal auf der Zunge zergehen lassen, weil ich meine, in Deutschland kennen wir das, dass wir wegen allem und jedem und so weiter klagen können, auch auf der Regierungsebene kann geklagt werden, kann kontrolliert werden. Da gibt es keine Ausnahmen. Da gibt es nichts, was nicht irgendwie justiziabel wäre. In der Schweiz kann es durchaus sein, dass laut der Verfassung gewisse Gesetze eben nicht von Richtern überprüft werden. Und das muss man einfach wissen. Das ist so ein Verständnis. Natürlich, das Volk sind wir können das entscheiden. Aber es ist die Frage, ist es immer gut, gleich der Befindlichkeit des Volkes zu folgen, wenn es zu ersten Problemen kommt? Oder muss man nicht einfach sagen, okay, man muss ein bisschen jetzt durchhalten und muss einfach mal schauen, dass man die Dinge löst, um dann weiterzukommen? Weil es gibt zum Beispiel eine weitergehende Strategie, ein weitergehendes Bedürfnis. Und das ist so ein bisschen das, was in der Schweiz enttäuschend herüberkommt, wenn man das dann von außen erstmal nicht sieht, weil jeder denkt, oh, die Schweiz, toll mit ihrer direkten Demokratie. Aber zurückzukommen dazu, es muss nicht toll sein, weil es eben sehr kleinteilig sein kann. Und hinzu kommt, man darf das nicht vergessen, dass die Fragen, die dort gestellt werden, teilweise schwierig sind. Das heißt, das ist nicht irgendwie nur, ich möchte in die EU eintreten, ja, nein, sondern das sind dann verkleidete Textformulierungen, die allein schon sprachlich manchmal sehr schwierig sind. Und wenn man nicht aufpasst, kreuzt man das falsch an. Also auch dort wird schon mit allen Tricks gearbeitet, um dann Abstimmungsergebnisse zu erzielen, die dem Initiator dieser Abstimmung gerecht werden oder gerecht werden wollen. Und da ist erhöhte Wachsamkeit auch gefordert. Aber mir ist das eben aufgefallen, dass es teilweise sehr komplexe Sachen sind. Und darüber soll dann auch das Volk abstimmen. Und ich will nicht sagen, das Volk ist dumm, das ist nicht richtig, das ist sehr klug. Aber manchmal glaube ich, muss einfach da auf einer gewissen Langfristigkeit gearbeitet werden und kann man nicht einfach sagen, wir lassen das jetzt die Allgemeinheit entscheiden. Ja, ich denke, die Allgemeinheit hat das Recht, natürlich den Politikkurs festzulegen und so weiter. Aber in Einzeldetailfragen jeweils abzustimmen, das macht für mich wenig Sinn, weil damit ist eigentlich die Regierung beauftragt. Und als letztes, was mich besonders ja, überrascht hat und schockiert hat, das ist ein Vorfall von vor 2, 3 Jahren gewesen, als die UBS die Credit Suisse übernommen hat. Und aus der juristischen Sicht, der hat das ganz großen Schaden der Schweiz zugeführt, weil hier hat de facto eine Enteignung stattgefunden der Aktionäre der Credit Suisse, in dem dann die UBS diese Anteile übernommen hat und das Ganze war vom Staat gelenkt. Und es gibt heute noch große Gerichtsverfahren dazu von Aktionären, von Gläubigern der Credit Suisse gegen das Land. Und die UBS hat es natürlich übernommen, hat sich aber auch vom Staat entsprechende Garantien geben lassen, dass das alles so funktioniert. Also das Schweizer Volk hat dort über die Regierung starke Engagements eingegangen, für die sie eventuell haften müssen am Ende. Und aber das Quintessenz ist, Sicherheit des Eigentums war da nicht gegeben und in Frage gestellt worden. Und das muss man halt sehen, wenn man über dieses ganze Land redet. Es hat Vor- und Nachteile und es gibt halt immer Besonderheiten. Und deswegen, man darf es nicht verklärt sehen, nicht mit der rosa Brille. Man muss es halt nüchtern sehen. Aber Das ist vielleicht jetzt schon zu tiefgreifend in einzelne Detailfragen hineingehend. Aber ich sage nur, das sind so Themen, die einem natürlich bewusst sein müssen. Und das schlägt durch bis hin in die einzelnen Lebenssituationen. Ja, also zum Beispiel die Gerichtsbarkeit in der Schweiz halte ich nicht unbedingt zugänglich für jedermann. Das ist eine Frage, wie viel Geld man hat. Und es gibt Gerichtsverfahren, die werden teilweise mit Laienrichtern besetzt, was auch relativ schwierig ist, wenn es halt um komplexere Fragen geht. Also auch das ist nicht so hundertprozentig, wie wir uns das vorstellen, wo wir denken, okay, da haben wir aber 100% hier Profirichter und so.
Also ich finde es total gut, Alexander, weil das ist noch ein bisschen eine andere Perspektive, die wir sonst im Podcast nicht so oft haben, ist einfach die Perspektive auf die Wirtschaft. Ich meine, du hast Firmen beraten, du hast einfach nochmal einen anderen Blickwinkel, zum Beispiel eben auf die Eigentumssicherung, wie du das mit der UBS und Credit Suisse gesagt hast. Das ist sehr wichtig, weil wie du auch formulierst, es gibt nicht nur Gold. Es gibt auch Sachen in der Schweiz, die komplett anders sind und weil sie komplett anders sind, vielleicht auch erstmal so außerhalb vom Radar schweben, weil wir sie eben nicht kennen aus unseren Heimatländern. Und ich hatte eine Folge mit Vorsorge- und Finanzberater über die Schweizer Pensionskasse, also die Vorsorgeeinrichtung. Und er hat als Schweizer über die Volksabstimmung erzählt, wo es darum ging, eine 13. Rente einzuführen, ja, im letzten Jahr. Und das ist ja so ein typisches Beispiel, was du da benannt hast. Das ist also entschieden worden über eine Volksabstimmung, dass es ab sofort eine 13. Rente gibt. Und er sagt eben, aus seiner Perspektive war das eine Trotzentscheidung des Volkes, weil bis heute nicht geklärt ist, wie die 13. Rente überhaupt bezahlt wird. Und das spielt so ein bisschen damit rein, wo du sagst, ja, es werden ganz kleine Sachen entschieden, keine Ahnung, wird ein neuer Kredit gemacht fürs Schwimmbad im Ort. Es werden aber auch sehr, sehr komplexe Sachen entschieden. Und deswegen ist es einfach vielfältig. Und als Ausländer ohne Schweizer Pass ist man sowieso in diesem System nicht drin, man darf nicht abstimmen, das ist nochmal ein anderer Punkt. Aber sehr, sehr gute Perspektive, die du mit reinbringst. Wenn ich jetzt mich in die Rolle unserer Hörerin versetze, Arzt, Ärztin, die überlegen, in die Schweiz zu gehen, gibt es denn so klassische falsche Interpretationen oder falsch oder nicht Stolpersteine steuerlich gesehen, wenn man aus dem Ausland in die Schweiz kommt? Ich weiß jetzt, ist es immer, wie du gesagt hast, das sind bilaterale Sachen. Also es zählt immer das Land, aus dem ich komme und das Land, in das ich gehe, also die Schweiz. Aber so machen wir es mal am Beispiel Deutschland fest. Gibt es typische Stolpersteine, die vergessen werden, die dann irgendwie mir wieder auf die Füße fallen können, wenn ich dann vielleicht irgendwas vergessen habe?
Also grundsätzlich, ich meine, der gemeine Arzt, ich bin jetzt mal ein bisschen bösartig, der ist natürlich in der Regel Angestellter. Und der Angestellte wechselt jetzt seinen Job von der Uniklinik A an die Uniklinik Z und wechselt dabei das Land. Ich glaube, da gibt's fast nichts, was man als Stolperstein sehen würde. Die Stolpersteine im Realen sind Dinge, wenn ich eine Firmenbeteiligung halte in Deutschland, also an einer GmbH beteiligt bin und ich ziehe in die Schweiz, dann müssen die Alarmglocken natürlich schrillen, weil wir haben eine Wegzugsbesteuerung in Deutschland und das würde zu einer ja nicht Liquiditätsevent ausgelösten Besteuerung führen. Dadurch, dass ich in ein ausländisches Land ziehe, in die Schweiz ziehe, und das wäre halt der Super-GAU. Das würde ich jetzt bei den meisten Ärzten aufgrund der Organisationsform gar nicht sehen. Ja, die meisten Ärzte sind eben angestellte Ärzte. Sie haben vielleicht eine selbstständige Tätigkeit in der Praxis, aber das sind meistens Einzelfirmen oder Partnerschaften, in dem sie eine Praxisgemeinschaft haben. Also insofern, da gibt es jetzt nichts ganz Dramatisches. Ja, es könnte sein, dass zum Beispiel Beiträge zu Vorsorgewerken im beruflichen Sinne, dass die zu einer Doppelbelastung führen. Das habe ich jetzt im Detail nicht geprüft, aber ich kann das mal ableiten aus der juristischen Sicht. Als Anwalt bin ich ja auch in der Form beitragspflichtig in der Rechtsanwaltskammer, aber auch im Versorgungswerk. Das heißt, ich war Zwangsmitglied im Versorgungswerk der Rechtsanwälte und musste meine Beiträge in Deutschland zahlen. Und jetzt habe ich in der Schweiz natürlich gearbeitet und dann wollte ich diese Beiträge, aber ich war nicht als Anwalt tätig, ich war Angestellter in einer Bank, hatte noch meine Anwaltszulassung in Deutschland Und ich habe dann meine Beiträge zum Versorgungswerk natürlich auch gezahlt. Und dann hat die Schweizer Steuer mir diese Beiträge nicht als Vorsorgeaufwand oder als Kostenaufwand anerkannt. Das ist etwas, was in Europa überall durchaus gang und gäbe ist, weil diese Beiträge zum Versorgungswerk sind Berufszugangsvoraussetzungen, sind nicht ein Zwangsbeitrag. Also wenn ich Anwalt bin, ab einem gewissen Alter, muss ich dem beitreten. So. Und wenn ich das eben jetzt transponiere auf die Arztsituation, dann könnte es auch sein, dass es hier ein Versorgungswerk gibt für Ärzte, dem man angehören muss. Und dann könnte es hier im Risiko stehen, dass man diese Kosten für die Beiträge zum Versorgungswerk nicht von der Steuer absetzen könnte. De facto muss ich dann das aus meinem Netto bezahlen, habe es also nicht in der Schweiz von der Steuer abgezogen, habe aber dann den Effekt, dass ich die Rente, die ich dann aus dem Versorgungswerk bekomme, natürlich, das ist ja eine private Vorsorgeeinrichtung, die muss ich natürlich dann auch noch versteuern. Das heißt, ich habe da einen gewissen Nachteil. Der ist jetzt nicht so groß, aber der kann sich natürlich schon aufsummieren über die Zeit hinweg. Bei mir hat es dazu geführt, dass ich dann, weil das immer komplizierter wurde, auch die Anwaltszulassung abgegeben habe und gesagt, das macht keinen Sinn, weil auch dort wurden zu viele Informationen abgefragt über meine persönlichen Verhältnisse. Aber das ist ein anderes Thema. Aber grundsätzlich, und ich habe das versucht auch durchzuführen in der Schweiz, also auch klageweise gegen die Finanzverwaltung. Und es hat dazu geführt, dass ich mir gesagt habe, nein, das kannst du nicht abziehen. Das ist so ein Fallstrick, den sehe ich so ein bisschen. Gerade wenn man natürlich auch schaut, dass man seine Sachen schon auch steuerlich optimiert. Ja. Da fehlt dann in der Schweiz so ein bisschen, würde ich sagen, die Rechtssystematik in dem Ganzen, weil eigentlich verstehen müsste man es, aber es wird systematisch nicht eingeordnet. Und in Deutschland oder in Europa würde das ganz klar eingeordnet werden in diese Rechtssystematik, Berufszugangsvoraussetzungen und damit Kosten, die in Verbindung mit der Berufsausübung stehen.
Ja, ne, das ist ein guter Punkt. Das ist tatsächlich so, gibt paar so Sachen, die eben an das Heimatland gebunden sind. Das ist auch zum Beispiel die private Krankenversicherung, wo es so eine Frage ist, gilt die überhaupt in der Schweiz oder wie komme ich da raus? Das ist
Die darf
wichtig.
gar nicht.
Also wichtig
Gibt's
ist
hier?
aus, genau, also die kann ich dann halt stehen lassen im gegebenen Fall, falls ich vorhabe, wieder nach Deutschland zu gehen. Dann kann ich, je nach Versicherung kann ich meine Anwartschaft quasi besorgen, aber die kostet ja auch Geld, so. Also das sind auch so ein paar Punkte versteckt vielleicht, ja, muss man sich genau anschauen,
Ja gut, also bei der
ja.
Versicherung ist es ja so, die darf nicht, laut Versicherungsrecht in der Schweiz dürfen nicht Schweizer Versicherungen nicht in die Schweiz hinein versichern. Also das heißt, wenn du über die Grenze gehst, dann verlierst du dann die Möglichkeit, dass die deutsche Versicherung dich weiterhin versichert.
Ja, also es gibt wohl Ausnahmen. Ich habe selbst noch nicht erlebt, dass deutsche private Krankenversicherungen auch die Schweiz nach Schweizer Reglement versichern und dass das akzeptiert wird. Wie gesagt, ich habe es nur gehört, ich habe es nicht gesehen, sondern der Regelfall ist, wie du sagst, das geht eher auf die Schweizer Versicherung über. Was ich einfach meinte mit den Kosten in einer privaten Krankenversicherung, kann ich ja sagen, die soll pausieren, weil ich mir noch nicht sicher bin, dass ich nach Deutschland zurückkomme.
Ja, das geht.
Und dann muss ich für die Pausierung quasi ja auch Geld bezahlen, neben der Schweizer Krankenversicherung. Da habe ich ja auch gegebenenfalls eine Doppelbelastung. Also das muss man sich schon anschauen. Aus deiner Erfahrung heraus, Alexander, wenn du gerade so mit diesem Traumbild, wenn ich auswandere, wird alles besser, sind alle meine Probleme gelöst, würdest du das mit deiner Erfahrung von verschiedenen Ländern so sehen, das Bild richtig oder vielleicht ein bisschen verzerrt ist, dass ich all meine Probleme, Sorgen über das Auswandern lösen kann. Das ist so manchmal das Gefühl, was ich in Gesprächen habe. Komm, Hauptsache weg, dann ist alles besser, dann scheint die Sonne wieder. Ist das ein Trugschluss aus deiner persönlichen Erfahrung heraus?
No, das würde ich auf jeden Fall als Trugschluss sehen, denn das ist eine Hoffnung, die sich nicht erfüllen wird. Also der das meint, ja, der träumt schon ein bisschen in den Tag hinein. Ich finde, es gibt viele gute Gründe, warum man in einem anderen Land leben kann und nicht und es tun sollte oder tun kann. Das kann privat sein, das kann wirtschaftlich sein. Und ich sag mal, wenn man Wirtschaftsflüchtling ist, dann ist das nichts Schädliches. Das ist normal, weil jeder von uns lebt nach der Verbesserung im Leben. Und Wenn man das einem absprechen würde, dann das wäre absolut falsch. Ja. Aber, und das ist das, was heute ja häufig suggeriert wird, dass so mit tollen Instagram-Fotos und sonstiges der Erfolg im Ausland eben liegt. Man muss ihn nur aufheben. Das passiert nicht, ja, sondern man braucht einen Plan, man braucht eine Idee, das muss da hineinpassen, das muss sich zusammenfügen, ja. Und wenn ich jetzt ins Ausland gehe, dann hat das verschiedene Gründe. Das kann natürlich, ich kann der Liebe folgen, ja, ich habe mich verliebt, ja, das ist ganz anders, ja, dann muss ich mich dort zurechtfinden, ich habe aber einen Ansprechpartner, bin zu Hause. Aber wenn ich aus wirtschaftlichen Gründen gehe, dann habe ich zum Beispiel ein besseres Jobangebot, ja. Im Verhältnis zur Schweiz wird da gerne der Fehler gemacht, ja, ich verdiene jetzt in Deutschland 1.000, in der Schweiz verdiene ich 120.000. Da wird nur mit die absolute Zahl verglichen. Was am Ende tatsächlich unterm Strich übrig bleibt, ist was ganz anderes. Und in der Regel ist das eine ganz große Enttäuschung für die Leute, weil sie sich vorher vielleicht nicht informiert haben. Dann kommt das nächste Thema, ja, weil man will hier weg, man ist unzufrieden, weil ja die Bürokratie überbordend ist. Ich habe keine Zeit für die Patienten. Ich muss dieses machen, ich muss jenes machen. Die Kassen gehen mir auf die Nerven, weil die wollen Geld von mir wieder haben. Alles nachvollziehbar. Da bin ich auch d'accord, dass man da sicherlich davon genervt sein kann. Aber man darf dann nicht erwarten, dass es im Ausland nicht eine andere Form der Bürokratie gibt. Nicht eine andere Form der Dinge, die einen nerven können. Und das muss man auch ganz klar sehen. Ja, also nur weil das eine vielleicht hier so bescheiden läuft, muss es in dem anderen Land nicht besser sein. Und da gibt es dann auch andere Dinge, die man nicht vergessen darf. Im Ausland bist du immer Ausländer. Punkt. Ja, da gibt es nichts. Da bist du Ausländer und in der Nahrungskette weiter hinten. Und das wird häufig vergessen. Und in der Schweiz wird dann noch der Fehler gemacht. Die sprechen doch Deutsch. Ja, natürlich, das ist richtig. Aber die Mentalität ist eine ganz andere. Das Sprechen ist eine andere. Es gibt auch so ein bisschen das Thema Mundart gegen Schriftdeutsch. Der Hochdeutsch Sprechende wird dort durchaus auch als arrogant wahrgenommen, weil er spricht natürlich eine Sprache in einer Perfektion, wie es die Mundart nicht kann. Und das wird dann durchaus als arrogant wahrgenommen. Oder wir werden als laut wahrgenommen, weil wir kritisieren und die Kritik in der Schweiz eben anders geübt wird als in der direkten Form. Ja, wir kritisieren vielleicht direkt und lautstark. In der Schweiz wird das sehr indirekt zum Ausdruck gebracht. Und das sage ich immer wieder auch Leuten, die in die Schweiz gehen, sagen, nimm das Lob nicht unbedingt als solches, wie es primär daherkommt, sondern überleg genau, was die Situation ist. Weil der Schweizer kritisiert in dem Sinn nicht, das war jetzt aber super doof von dir, dass du das gemacht hast. Ich würde das so nicht machen. So etwas wird nicht passieren. Ja, sondern es wird eben indirekt ausgedrückt. Und das wird einem, wenn man das nicht gewohnt ist, auch erst im zweiten Blick vielleicht gewahr, was damit gemeint war. Aber im ersten Blick nimmt man es gar nicht wahr. Man denkt, es ist alles in Ordnung. Und ist dann überrascht, wenn es dann am Ende anders kommt. Also, das Weggehen selber löst ja die Probleme nicht und es löst auch nicht meine Einstellung. Also wenn ich der Meinung bin, ich brauche jetzt weniger Bürokratie, ist das ein Thema. Aber wenn meine wirtschaftlichen Zahlen nicht stimmen, wird auch die Bürokratie daran nichts ändern, wenn sie wegfällt. Weil wenn die wirtschaftlichen Zahlen nicht stimmen, dann brauche ich mir keine Gedanken machen, dass das in einem anderen Land vielleicht besser würde. Ja, aber ich brauche einen Plan. Der mir sagt, okay, ich möchte gerne das machen, ich muss einen Businessplan machen, ich muss eine Marktrecherche machen. Wenn ich mich selbstständig mache, dann funktioniert das. Und dann kann ich auch abschätzen, ob ich Erfolg habe mit dem, was ich da mache. Und häufig fehlt es an dieser Auseinandersetzung. Viele gehen weg und wollen halt das 70.000. Café in Mallorca errichten und eröffnen und hoffen, dass sie da jetzt den großen Erfolg haben in der Gastronomie. Die werden alle nach einem Jahr wieder zugemacht, weil sie keinen Erfolg haben. Weil dann nur, erst kommt Family and Friends und dann kommt keiner. Und am Ende, ja, ist tote Hose. Also, das beweist ja, viele Leute denken, dass sie durch diesen Wegzug irgendwas erreichen können, was sie woanders jetzt nicht machen könnten. Und das war jetzt die tolle Idee, mit der sie schnell viel Geld verdienen. Und das ist nicht der Fall. Das geht nicht. Das ist in 90% der Fälle zum Scheitern verurteilt.
Also ich muss das auch sagen, ich habe das, sehe das ja auch tagtäglich in meinen Beratungen. Also zum einen, was nicht funktioniert, ist, dass ich nenne das Rosinenpicken. Also du kannst nicht die guten Sachen aus zum Beispiel Deutschland mitnehmen, kombinieren mit den Schweizer guten Sachen und den Schweizern dann erklären, dass du aber jetzt die Rosinen aus Deutschland bitte haben willst. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Stichwort Mutterschutz. Ja, es sind einfach andere Gegebenheiten so. Und das stößt den Schweizer auch sehr, sehr unangenehm auf, weil das ist eben genau das, was der Schweizer nicht möchte, dass du sozusagen versuchst, sein System zu verändern. Und ein zweiter Punkt, den ich auch sehr, sehr, sehr stark mache, ich habe zwar eine Vermittlerlizenz, also ich begleite auch bei der Jobsuche, aber ich fange nicht damit an, sondern ich schaue immer erst mit der Person, mit der Familie, was sind denn die Ausgangsvoraussetzungen? Was sind die Wünsche? Was sind auch die Hoffnungen und die Bilder der Schweiz? Und was ich aber erlebe, ist, dass viele Kollegen, die fangen direkt an, Berufsanerkennung des Studiums etc., also direkt die Jobsuche. Und dann kommen die Überraschungen während der Jobsuche. Dann geht es auf einmal in Verhandlungen um Urlaubstage, um Sozialleistungen und der Arzt sitzt da und weiß überhaupt nicht, was los ist, weil er sich nicht mit beschäftigt hat. Und erlebe aber auch, dass das vielen Ärzten und Ärztinnen so geht. Und da muss ich eben auch sagen, dann bin ich nicht immer der richtige Ansprechpartner. Ich finde es, wie soll ich sagen, ist es sehr kurz gedacht. Es ist richtig gedacht, erstmal nach dem Job zu schauen. Aber A muss man beim Job schauen, wie ist die steuerliche Situation? Also was ist wirklich bei mir in der Tasche zum Schluss übrig? Das ist eben nicht mal eben schnell verglichen und erklärt. Und zum Zweiten, wie du so schön gesagt hast, es ist ja nicht nur der Job, sondern ich muss mit der Mentalität klarkommen. Vielleicht müssen meine Kinder im Schulsystem klarkommen. Und da merke ich, ja, dass ich da komplett anders arbeite, wie auch viele erstmal die Erwartungen haben. Und ich denke, und dann, das ist vielleicht auch meine letzte Frage an dich, ist auch in meinen Augen der Hauptgrund, warum so viele Zugezogene die Schweiz wieder verlassen. Es sind nicht nur die knallharten finanziellen Dinge, auch die spielen eine Erwartung, dass man da vielleicht enttäuscht ist. Aber es geht viel darum, dass die Erwartungen, die man an die Schweiz hatte, nicht erfüllt sind, also auch Mentalität etc. Siehst du das ähnlich, dass das ein Grund für Enttäuschung ist, der dazu wieder münzt, dass auch Personen die Schweiz wieder verlassen?
Ich glaube, dass die Gründe für das Verlassen vielschichtig sind. Also ich meine, ich bin nach 10 Jahren aus der Schweiz wieder weggezogen, aus beruflichen Gründen. Ja. Aber ich glaube, es gibt durchaus sehr viele Menschen, die enttäuscht sind. Das stellt sich relativ schnell wieder heraus. Ich meine, wir hören ja diese ganz tollen Zahlen. Ja, aus Deutschland ziehen jedes Jahr etwa 240.000 bis 260.000 Menschen weg. Und Top-Einwanderungsland ist XYZ und auch die Schweiz. Aber es wird auch da selten gesagt, was sind die tatsächlichen Zahlen, also die Nettozahlen, also Zuzug minus Wegzug. Und da ist in der Schweiz eine leicht positive Tendenz, Klammer auf, je nachdem, wie man positiv definiert, Klammer zu, heißt, es gehen mehr Deutsche in die Schweiz, als wieder wegziehen. Aber es ziehen trotzdem sehr viele wieder weg. Und das darf man nicht vergessen. Also sie bleiben nicht alle dort. Und die Motivation, wieder wegzuziehen, ist sicherlich auch, enttäuscht zu sein über die Rahmenbedingungen, enttäuscht zu sein über diese Fragen, die sich so im täglichen Leben ergeben, die auch die wirtschaftliche Enttäuschung ausmachen. Ja, also wenn man halt daran denkt, dass man halt, ja, viel Geld ausgeben muss für sehr viele Dinge. Ja, es fängt an bei der Kinderbetreuung und hört auf bei ganz anderen Sachen, die einfach schlichtweg teurer sind. Und wenn die Leute auch nicht damit natürlich nicht zurechtkommen, weil es sie einfach, weil sie denken, ich verdiene doch schon so viel Geld und dann reicht es trotzdem hinten und vorne nicht. Das sind Dinge, die beschäftigen und auch natürlich auch das persönliche Umfeld und das Umfeld generell. Also ich hatte zum Beispiel über die Zeit hinweg, in der ich dort war, auch eine Radikalisierung oder Radikalisierung, aber ist vielleicht das falsche Wort, aber eine Verschärfung der Ausländerfeindlichkeit erlebt. Und das fand ich am Ende dann auch sehr störend, also weil mich das total irritiert hat. Aber weil letztendlich ist man ja nicht der typische Zuwanderer, den man so im Kopf hat, der sich irgendwo als Klammer auf, ja, wie so ein Schmarotzer da sein will oder so etwas, so das wird ihm unterstellt, sondern der auf Gemeinkosten lebt, sondern der trägt, der teilt, macht ja seinen Trick, ja seinen Teil zum gesamten bei und zahlt erheblich Steuern und so weiter. Man zahlt durch die Transparenz, die man hat, auch teilweise kann man sehen, wie viel Steuern man im Verhältnis in der Gemeinde zahlt, ja. Und wenn man dann weiß, ich zahle hier im oberen 10% der Gemeinde meine Steuern, dann ist man eigentlich schon ein ganz guter Bürger in dem Ort. Aber das Gesamtpaket führt dann dazu, dass man irgendwann die Entscheidung trifft. Und also auf der Karriereseite kann die Schweiz ein Schritt sein. Und wenn es einen neuen Job gibt, dann kann der auch woanders sein. Und nochmal, die Erfahrung, die man sammelt in dem Job, ist ja auch nicht zu vermissen. Also man sieht mal andere Dinge, man kann sich auch mal inspirieren lassen, wie man Dinge anders machen kann, schneller, effizienter oder auch eine andere Denkweise an den Tag legen. Das lernt man ja, das bildet einen ja weiter. Das ist auch nichts Schlimmes. Also ich würde selbst den Wegzüglern nicht unterstellen, dass sie, also den Rückwanderern, ja, würde ich nicht unterstellen, dass sie gescheitert sind. Die kommen reich an Erfahrung wieder zurück. Und sowohl im Job als auch privat. Und das darf man nicht vergessen. Also ich finde, dass es keine negative Konnotation hat. Im Gegenteil, das zeigt, dass die Menschen ja auch da wieder ihren Bedürfnissen auch folgen. Also dann kommt halt Familie, dann geht vielleicht das Pendeln nicht mehr, weil die Teil der Familie vielleicht auch in Deutschland geblieben ist, weil nicht alle in der Schweiz waren. Aber es kann natürlich sein, dass es eben Negativgründe gibt. Man kommt nicht in der Schule zurecht, Kinder kommen nicht zurecht, finden keine Freunde, totales Unglück zu Hause. Ja, wenn die Familie unglücklich ist, dann muss man natürlich schauen, dass man das auch immer wieder löst, nicht? Aber ich sehe halt das aus verschiedenen Gründen, ja, warum die Leute wieder gehen. Also es gibt nicht so den einen One Fits All, ja. Es gibt halt verschiedene Gründe.
Nee, ich finde das auch gut. Das ist absolut so, was du nochmal gesagt hast. Man soll es ja nicht so absolut sehen. Also ich finde auch, das ist eine schöne Erklärung, wie du sagst. Es wird gerade bei Ärzten und Ärztinnen in der Medizin wird es teilweise so, man hat irgendwie das Gefühl, man hat so Scham. Das Projekt Auswandern war nicht erfolgreich. Muss zurück. So, das ist so ein ganz unausgesprochenes Element, weil es sich irgendwie so wie ein Rückschritt anfühlt. Das finde ich super, dass du das sagst. Das ist es überhaupt nicht. Es ist einfach eine Erfahrung. B, man hat den Mut gehabt, es hat es versucht. Das machen schon viele nicht. Also gerade finde ich in der Medizin das absolut bereichernd. Wir klagen ja gerade in der Medizin immer darüber, dass es keine Veränderung gibt. Und da sein Schicksal in die Hand zu nehmen, Dinge zu versuchen, um sich besser in der Medizin zurechtzufinden, vielleicht auch wieder die Freude am Beruf zu finden. Und dann ist es eben vielleicht nach 3, 4, 5 Jahren, keiner weiß es vorher, eben so, dass man auch dann wieder eine neue Situation hat und für sich entscheiden muss, wo fühle ich mich wohl privat, beruflich. Und vielleicht geht es ja auch nicht wieder zurück nach Deutschland, sondern man macht nochmal nach Amerika oder sonst wohin. Die Möglichkeiten sind ja unbegrenzt. Ich finde das sehr, sehr schön, dass du das auch aus der Erfahrung nochmal wiedergibst, Alexander. Ich würde sagen, mit Blick auf die Zeit danke ich dir vielmals, dass du wirklich diese Facette mal aus der steuerlichen Perspektive, auch der unternehmerischen Perspektive aufgemacht hast, aber auch deine Erfahrungen reingebracht hast. Ich verweise nochmal auf dein Buch Null Steuern durch Auswandern, verlinke ich auch in den Shownotes und würde dir ganz, ganz lieben Dank sagen für deine Zeit, Alexander.
Gerne, es war mir eine Freude. Und ich finde das Thema absolut spannend in der Form, auch in der Form, wie du das aufbereitest, weil ich glaube, Expectation Management ist absolut notwendig. Und das ist für die Leute eine absolute Hilfe. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden. Aber wenn man gut vorbereitet ist, dann kann man sehr viel Spaß dran haben. Und wie gesagt, auch die Einstellung muss stimmen. Du hast es auch nochmal jetzt gesagt. Es ist kein Scheitern, wenn man weggeht. Es ist eine Erfahrung. Und man geht ja nicht als vermögensloser Mensch eventuell weg oder als bankrotter Mensch. Ja, man hat ja durchaus einiges erreicht und das darf man nicht vergessen. Ja, und das muss man auch in dieser Form insgesamt betrachten. Danke vielmals, dass ich dabei teilnehmen durfte.
Ich
Und
sage dir danke, Alexander. Ja.
Gerne, gerne.
Ich kann das auch nur bestätigen. Also bei allem, was wir besprochen haben, musst du dir immer noch als Arzt oder Ärztin überlegen, du gehörst zum Hochverdienersegment in der Schweiz. Das ist einfach so. Also du hast die besten Voraussetzungen, auch im neuen Land zurechtzukommen. Aber wir haben jetzt lange drüber gesprochen. Es muss für dich passen. Es muss für deine Familie passen. Und wenn du eben nicht den Weg gehen willst, erst deine Berufsanerkennung zu machen und dann zu merken, hey, jetzt hast du die 2000 Franken ausgegeben, aber irgendwie passt es nicht für dich, trag dich in mein Newsletter ein, docscoreswiss.ch. Da redet man Klartext, da redet man nicht drumherum. Wenn es nicht für dich passt, ist es auch in Ordnung. Dann findet man eine andere Lösung. Es müssen nicht per se die Schweiz sein, um ein gutes Leben als Arzt oder Ärztin zu haben. Ich danke dir fürs Zuhören, wünsche dir viel Gesundheit. Bis zur nächsten Episode, dein Auswanderarchitekt Martin Werner. Tschüss.